Ja, vielen Dank. Das war ja eine wunderbare Einstimmung auf das heutige Thema, das ja jetzt schon eine ganze Weile auch in den Medien ist. Ich weiß nicht, wer von euch so in den letzten Tagen, Wochen mal die bürgerliche Presse gelesen hat oder im Fernsehen mal so die eine oder andere sogenannte Dokumentation angeschaut hat. Ich sag mal so, solange man den Ton nicht eingeschaltet hat, sondern sich nur die schönen Bilder anschaute und dazu Ernst Busch auflegte, war das ganz großartig. Da gab es also schöne Dinge zu sehen, aber sobald man dann den Ton dazu hatte oder sich doch dann mal die Kommentare aus den großen bürgerlichen Tageszeitungen zum Thema 100 Jahre Oktoberrevolution durchlas, da grauste es einem. Da war eigentlich ein durchgehender Tenor, nämlich: Die Oktoberrevolution war ein Putsch einer kleinen fanatischen Minderheit. Lenin selber wollte eigentlich nur seinen Bruder, der als Anarchist vom Zar hingerichtet wurde, rächen und war einfach nur machtgeil. Danach, so habe ich es in einer Zeitung dann sogar gelesen, hätte es einen Völkermord am russischen Volk gegeben. Das stand in der Huffington Post mit dem Völkermord am russischen Volk. Ich habe vergessen, wie der Autor hieß. Es war ein russischer Philosoph, aber ich habe damals seinen Namen nachgegoogelt, geschaut, was ist das eigentlich für einer? Und ich entdeckte ein anderes Interview mit dem Mann, wo der vor ein paar Jahren gesagt hat: Naja, solange wir den kommunistischen Totalitarismus hatten, haben wir nach der Demokratie gerufen. Aber eigentlich ist die Demokratie gar keine so gute Idee, denn die Demokratie führt ja dazu, dass alle Leute Homosexualität bewerben. Naja, und so ein Mensch wurde uns hier also als Kronzeuge angeführt, wieder die Oktoberrevolution. Gut, es gibt auch noch andere Beispiele. Ich weiß nicht, wer von euch in der Ausstellung im Deutschen Historischen Museum schon drin war. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, vor allem nach meinem Vortrag. Aber ich denke, auch ihr wisst genug von der Geschichte, dass ihr die Ausstellung mit Genuss sehen werdet. Da gibt es dann wirklich schöne Stücke, Originalsteine, die damals 1905 auf die Bullen geworfen wurden in Petersburg, ein Stück Blech vom Panzerkreuzer Potjomkin, das T-Sieb von Lenin in Zürich und viele rote Plakate und so. Aber die Ausstellung lässt einen so ein bisschen ratlos, wenn man da durchgeht. Und ich sag mal, das ist im Grunde genommen das Beste schon, dass sie nämlich nichts erklärt oder fast nichts. Es ist keine Antikommunismus-Ausstellung. Wenn man sich da anschaut, was es für Kommentare in der bürgerlichen Presse gibt, stellt man fest, die schäumen vor Wut. In der Berliner Zeitung hieß es dann ja, die Ausstellungsmacher sind ja voll auf die Legenden der Bolschewiki reingefallen. Und in einer anderen Zeitung hieß es dann ja, man würde ja die Opfer von Lenin, ganz zu schweigen die von Stalin, gar nicht gut genug darstellen. Also man merkt, selbst diese Ausstellung, die nichts erklärt, tut einigen Leuten weh. Und wenn ich jetzt sozusagen hier all das mal zusammenfasse, sage ich, können wir daraus eins ableiten: Die Oktoberrevolution ist immer noch für die Herrschenden wirklich, ja, sie ist ihnen ein Dorn im Auge. Sie ist etwas, was sie als Gefahr sehen, auch heute, wirklich ein Vierteljahrhundert nach dem Untergang der aus der Oktoberrevolution entstandenen Systeme, wirkt es nach. Und ich habe, muss ich sagen, fast das Gefühl, dass die Herrschenden sich dieser Gefahr viel bewusster sind wie die Beherrschten oder wie viele Linke. Also wenn ich mir anschaue, wer geht zu den linken Veranstaltungen, da kenne ich fast jeden sozusagen persönlich. Ich denke, euch geht es da ähnlich. Für viele Leute heute, die jetzt auch anfangen, sich mit linker, mit kritischer Politik zu beschäftigen, ist die Oktoberrevolution gar nicht mehr so das Thema. Es wird eher als was Veraltetes angesehen, aber die Herrschenden wissen noch sehr genau, was ihnen da für eine Gefahr drohte. Und ich möchte heute in meinem Vortrag eben einfach mal darauf eingehen, ja, was passierte im Jahr 1917? Ich möchte natürlich mit der Legende vom Putsch aufräumen. Ich meine, man kann auch sagen, wenn das nur ein Putsch gewesen wäre, könnte man nicht verstehen, warum wirklich jahrzehntelang, ja, die ganze Weltgeschichte so geändert wurde. Ein Putsch, das hieße ja, nur ein Regime kurz durch das nächste zu ersetzen. Aber hier ist ja was viel Ungeheuerlicheres passiert. Ja, erst ein Sechstel der Erde, später mit China und so noch viel mehr, war am Ende erstmal jahrzehntelang ja, nicht mehr in der Verfügungsgewalt der Kapitalisten, der Imperialisten. Und das verzeihen sie dem Roten Oktober nie. Klar, sie reden über die Opfer von Stalin, auch von Lenin, so wird es jetzt dargestellt, aber damit haben die Herrschenden kein Problem. Sie haben ein Problem damit, dass sie jahrzehntelang keinen Profit mehr machen konnten dort. Deswegen hassen sie den Roten Oktober. Ja, ich möchte schildern, wie es aber zum Roten Oktober gekommen ist. Das Russische Reich oder das Zarenreich, besser gesagt, es war ja nicht nur ein russisches, sondern ein Reich, in dem Dutzende verschiedene Nationen, Ethnien zusammenlebten, unterdrückt vom dem Großrussen, galt Mitte des 19. Jahrhunderts, zu Lebzeiten von Marx und Engels, ja als der Polizist, als der Weltpolizist oder der Polizist Europas. Also eine Rolle, die sich heute die USA anmaßen, hatte damals das zaristische Russland gespielt in der Niederschlagung von demokratischen revolutionären Bewegungen überall in Europa. Aber diese Rolle spielte es eigentlich nicht mehr wirklich im 20. Jahrhundert. Reaktionär waren die Zaren immer noch, aber ihr Reich war niedergegangen. Nichts war gelöst an den großen Fragen dort und eine ganz große Frage war die Landfrage. 80% der Bevölkerung im Zarenreich waren ja, Bauern ohne ausreichendes Land. Bauern, die zwar schon seit Jahrzehnten offiziell keine Leibeigenen mehr waren, aber das Land, das sie hatten, reichte nicht aus, um sich zu ernähren. Sie mussten also weiter fronen, weiter schuften für die Großgrundbesitzer, für die Fürsten. Und das war eine der ganz großen Fragen. Ja, und auch sonst war Russland sehr, ja, es war ein Agrarland, es war technologisch sehr unterentwickelt, aber gerade in Petersburg begann sich dann doch auch eine modernere Industrie durchzusetzen, in der nur wenige, erstmal im Vergleich zu dem riesigen, zu der Riesenmasse der Bevölkerung, nur sicher wenige Menschen arbeiteten, nur wenige Prozent, aber dafür hochkonzentriert in einigen Großfabriken wie den Puntilow-Werken. Das war so eine Fabrik, die später vor allem Rüstungsgüter herstellte, aber auch eben Schwermaschinen und dergleichen. Ja, es gab für die Revolution, die wir dann 1917 erlebten, schon eine Art Generalprobe im Jahr 1905. Russland führte damals ja auch Krieg gegen Japan, verlor diesen Krieg. Und das zeigte erst einmal schon die Schwäche des Zarismus, dass also das Russische Reich eben längst nicht mehr die Macht war, die es noch ein Vierteljahrhundert zuvor gewesen ist. Aber der Krieg führte eben auch dazu, dass die Verelendung der Bevölkerung weiter fortschritt. Es gab eine Hungerdemonstration, angeführt von einem Pfaffen, von dem man inzwischen auch weiß, dass er auch noch Polizeispitzel war. Und die zogen vor den Winterpalast des Zaren und sagten: Väterchen Zar, gib uns Brot. Aber Väterchen Zar ließ schießen. Es gab viele Tote und die Folge war aber ja, eine revolutionäre Erhebung in Petersburg, in anderen Teilen des Landes auch, Massenstreiks, Bauernaufstand. Und es bildete sich etwas ganz Neues für Russland heran, nämlich ein Sowjet, ein Rat der Arbeiter, zum Teil auch der Bauern in Petersburg, also ein direkt von den Arbeitern aus den Betrieben gebildetes Gremium, das erstmal vorübergehend die Macht über die Hauptstadt ausübte. Ein Rat. Ja, wie es ihn vorher in der Weltgeschichte schon mal gegeben hat, in Form der Kommune von Paris 1871. Nun, diese Revolution 1905 konnte sich ja nicht halten. Sie wurde niedergeschlagen mit brutaler Gewalt. Die Revolutionäre wurden hingerichtet, wurden eingesperrt, wurden in die Verbannung geschickt. Es gab erstmal wieder ein Jahrzehnt der tiefen Reaktion der Konterrevolution. Aber der Erste Weltkrieg hat dann in Russland alle vorhandenen Widersprüche in der Gesellschaft wieder weiter zugespitzt. Es war ein sehr verlustreicher Krieg für Russland. Die Armee erlitt Millionenverluste. Das Land war eben nicht groß technisiert, das heißt, die Armee war auch sehr rückständig. Es machte sich dann aber sehr schnell ja, Versorgungsengpässe bemerkbar, auch für die Bevölkerung. Der ganze öffentliche, der Verkehr im Land brach zusammen. Es brachen Ernährungskrisen aus. Die Folge waren immer wieder Streiks, Hungerrevolten. Das Ganze spitzte sich dann eben in den Wintermonaten des Jahres 1917 zu. Ja, im Februar, im März. Wenn ich jetzt gleich von der Februarrevolution rede, so fand die im März statt. In Russland galt damals noch ein anderer Kalender, wo eben die paar Tage verschoben waren. Also auch später die Oktoberrevolution fand ja nach unserem heute geltenden und auch in Russland jetzt geltenden Kalender im November statt. Also da darf man sich nicht verwirren lassen.
Vor einer Woche.
Genau, also am 7. November unserer Zeitrechnung. Zufällig übrigens auch der Geburtstag von Leo Trotzki, einem der führenden Akteure der Oktoberrevolution. Im Februar bzw. Anfang März 1917 brachen in Petersburg oder Petrograd, wie die Stadt ja während des Krieges genannt wurde, wieder Hungerrevolten aus. Es waren dann vor allem die Frauen, die auf die Straße gingen am 8. März, am Welttag der Frauen. Die protestierten für Brot, aber es kamen auch weitere Forderungen, wurden aufgegriffen von der Bevölkerung, Forderungen nach Frieden, Forderungen nach Demokratie bzw. Sturz des zaristischen, absolutistischen Regimes. Am 11. März kam es zu einem Generalstreik in Petersburg und der Zar setzte seine Kosaken, also hier sozusagen seine Eliteeinheiten noch ein. Es gab aber auch nur vereinzelte Blutbäder, denn jetzt zeigte sich etwas ganz Überraschendes. Diese Eliteeinheiten, die also noch 1905 nicht gezögert hatten, die Bevölkerung wegzuschlachten und hier den Zaren zu verteidigen, waren jetzt nicht mehr bereit, so gegen die Bevölkerung vorzugehen. Und dann müssen wir uns erstmal anschauen, wer war denn die Armee? Die Armee, das waren Bauern in Uniform. Das waren diese landlosen Bauern, die in Elend lebten, die jetzt in eine Massenarmee in Uniform gesteckt wurden. Und ich meine, es ist immer sehr, sehr schwer, Bauern politisch zu organisieren und mit Bauern Revolution zu machen. Der einzige Weg dafür ist eigentlich, Bauern leben sonst verteilt aufs ganze Land in kleinen Dörfern, haben also nicht wie Arbeiter, die in der Fabrik zusammen sind, eigentlich so einen natürlichen Druck, sich zu vereinen. Und drum gibt es oft Bauernrevolten zwar, aber eben, ich sag mal, selten Bauernrevolutionen. Wir können sagen, dort, wo es Bauernrevolutionen gab, waren das die in der Armee organisierten Bauern. In der russischen Revolution war es die zaristische Armee, die die Bauern in die Truppe zwang und die sie so organisierte, die sie aber so auch dazu brachte, dass sie sich untereinander austauschten. Dass der Bauer, der da aus Sibirien kam, plötzlich auf einen Bauern aus der Ukraine traf und die beiden feststellten, dass sie eigentlich die gleichen Probleme hatten und dass sie auch merkten, sie sind sehr, sehr viele. Also das führte durchaus zu politischem Bewusstsein. Wir kennen in der Geschichte auch andere, ja, durch Bauern getragene Revolutionen, unter Mao Zedong in China. Da waren es sozusagen die Revolutionäre, die erst einmal die Bauernarmee überhaupt erst aufgebaut haben, um die Bauern zu organisieren. In der russischen Revolution hat der Zar uns diese Aufgabe sozusagen abgenommen, indem er hier die Muschiks, die Bauern, in die Truppe zwang und ihnen praktischerweise auch noch Waffen in die Hand drückte. Und hier eben im März 1917 haben dann diese Bauern in Uniform, die schon sehr unzufrieden waren, die merkten, dass Millionen von ihnen schon gestorben waren und die eigentlich nichts lieber wollten, als wieder nach Hause, aber endlich auch genug Land haben, die merkten jetzt plötzlich, oh, wir sind ja als Bauern gar nicht allein, da gibt es ja noch andere, die Arbeiter. Die Arbeiter in der Stadt, mit denen sie vorher gar nicht so viel Kontakt hatten und sie sahen, die traten in den Streik und da sprang der Funke tatsächlich dann auch auf die Bauern in Uniform, auf die Soldaten über, die sich dann geweigert haben, hier auf das Volk, auf die Arbeiter und vor allem auf die Arbeiterinnen eben auch zu schießen, die hier eben große Hungerdemonstrationen durchführten. Das war der Beginn der Februarrevolution, einer Revolution, die dazu führte, dass der Zar abtreten musste, dass ja, das Haus Romanow beendet war. Auch in der Duma, also im Parlament, gab es ja schon lange eine Opposition gegen den Zaren. Große Teile der Opposition waren eher eine rechte Opposition. Die nahm es dem Zar also übel, dass er dabei war, den Krieg zu verlieren. Also wir kennen das ja später aus der deutschen Geschichte auch, dass manche, die als Widerständler galten, als eigentlich Hitler nur übel nahmen, ja, dass er den Krieg verloren hat. Aber so hatte der Zar tatsächlich damals im Parlament wenig Rückendeckung gehabt, musste abtreten und aus der Parteien in der Duma heraus bildete sich eben eine provisorische Regierung. Wir haben sie eben hier in dem Eisenstein-Film ja so ein bisschen gesehen, wie uns diese Gestalten dargestellt wurden. Natürlich, es war eine Regierung, die erstmal aus Vertretern der Großbourgeoisie, der Gutsbesitzer bestand. Es war eine Regierung, die aber dann auch immer einen sozialdemokratischen Flügel hatte, beziehungsweise später sogar einen sozialdemokratischen Regierungschef, nämlich den Herrn Kerensky. Der Kerensky gehörte der Partei der Sozialrevolutionäre an. das klingt jetzt ganz toll, aber das sind einfach, ich sag mal, ja, bäuerliche Sozialisten, die hatten ihre Wurzeln sozusagen Jahrzehnte vorher in ja, so anarchistischen, bäuerlichen oder in anarchistischen Bewegungen, die zu den Bauern gingen, die sehr auf Propaganda der Tat setzten, auch immer wieder Attentate auf den Zaren und sein Umfeld verübt hatten, aber deren Ideal war so ein bäuerlicher Sozialismus und an weitergehenden Vorstellungen hatten sie eigentlich ja, eher ein relativ klassisches sozialdemokratisches Reformprogramm. Und einer vom rechten Flügel dieser Partei, der Kerensky, der war also erst eben Justizminister in der provisorischen Regierung, wurde später dann aber auch deren wichtigster Mann, der Ministerpräsident. Aber diese provisorische Regierung war nun nicht alles. Es gab nämlich wieder, es gab noch eine andere Macht, die wirkliche Macht, die sich gebildet hatte. Wie in der Revolution 1905 hatte sich nämlich wieder ein Sowjet gebildet. Sowjet ist das russische Wort für Rat. Beziehungsweise hat sich nicht nur ein Sowjet gebildet, sondern viele solcher Räte. Räte, Arbeiter- und Soldatenräte. Und Soldatenräte, da müssen wir jetzt immer mitdenken, Räte der Bauern in Uniform. Und diese Sowjets, die sozusagen als Zentrale den Petrograder Sowjet hatten, das war eigentlich das wirkliche Machtorgan, ohne das auch die provisorische Regierung eigentlich gar nicht durchsetzen konnte. Vorübergehend war jetzt nach dieser Februarrevolution Russland tatsächlich zum freiesten, zum demokratischsten aller kriegsführenden Länder geworden. Die Bolschewiki, also der radikale marxistische Flügel der russischen Sozialdemokratie, konnte erstmals ganz legal arbeiten und relativ schnell hat die Partei dann ihre Mitgliederzahl auch von 24.000 vor der Februarrevolution auf 40.000 im April und auf 240.000 Mitglieder im August ausweiten können. Aber die Bolschewiki waren tatsächlich nur unter den Arbeitern und erst recht unter den Bauern eine kleine, ja sogar eine verschwindende Minderheit. In den Räten, da hatten die anderen sozialdemokratischen Parteien, also die Sozialrevolutionäre und der rechte Flügel der sozialdemokratischen Partei, die Menschewiki, also die klassischen Sozialdemokraten, kann man sagen, die hatten dort die Mehrheit. Ja, und die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre, das waren ziemliche Dogmatiker in der Art, wie sie Marx gelesen haben. Die haben also so gesagt, naja, es muss erstmal eine bürgerliche Revolution geben. Wir sind noch gar nicht so weit. Gerade in einem Agrarland wie Russland, wir kommen aus dem Feudalismus, es ist noch gar nicht die Aufgabe für den Sozialismus. Und wir können hier als Sozialdemokraten eigentlich noch gar keine Rolle spielen. Wir müssen mithelfen, dass die Bourgeoisie an die Macht kommt, dass jetzt erstmal hier ein richtiger Kapitalismus geschaffen wird, um die Bedingungen für eine weitere sozialistische Revolution zu legen. Und drum haben diese gemäßigten Linken erstmal gesagt, naja, sie haben richtig Druck gemacht auf die Bourgeoisie, sie haben gesagt, ihr müsst die provisorische Regierung jetzt bilden, weil es ist eure Aufgabe sozusagen. Nun, es gab ein kleines Argument, was diesen gemäßigten Sozialisten scheinbar recht gab. Und das war, dass es nur 3,3% Industriearbeiter im riesigen Zarenreich oder jetzt Russischen Reich, der Zar war ja weg, gegeben hat. Dass also die Riesenmasse der Bevölkerung einfach Bauern waren und keine Arbeiter. Drum, Antonio Gramsci, der italienische Marxist, hat drum auch gesagt, die russische Revolution war eigentlich eine Revolution gegen das Kapital. Also er meinte jetzt nicht nur gegen das Kapital im Sinne der Kapitalisten, sondern auch gegen das Kapital von Marx. Innerhalb der Bolschewiki selber gab es auch eine gewisse Verwirrung. Da wusste man auch nicht, was macht man jetzt mit dieser neuen Situation. Der Zar ist weg, die provisorische Regierung ist da. Und Lenin war ja noch in Zürich, wie Sinoviev und einige andere wichtige Parteiführer. Trotzki, der in dieser Zeit erst so langsam zu den Bolschewiki stieß, war in den USA. Im Land selber waren die wichtigsten Bolschewiki damals in Russland Stalin und Kamenev. Und die haben erstmal eigentlich so ähnlich gedacht wie die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre. Die haben gesagt, wir müssen die provisorische Regierung unter Druck setzen und durch die Räte kontrollieren, aber sozusagen kritisch unterstützen. Als Lenin das mitbekam in der Schweiz, wo er im friedlichen, neutralen Zürich saß, tobte er. Und er schrieb einen Brief, ein Telegramm aus der Ferne und darin hieß es, unsere Taktik, kein Vertrauen, keine Unterstützung für die neue Regierung. Misstraut besonders Kerensky, also dem Sozialrevolutionären. Die Bewaffnung der Arbeiterklasse ist die einzige Garantie. Keine Annäherung an andere Parteien. Die geringste Unterstützung für die provisorische Regierung ist Verrat. Also er hat hier schon mal kräftig mit Kamenev, mit Stalin und so geschimpft, gesagt, was ihr hier macht, ist eigentlich blanker Verrat. Ihr dürft diese Regierung nicht unterstützen. Und wir kennen dann die Geschichte ja mit der berühmten Fahrt im plombierten Waggon. Lenin hatte ein Problem. Ja, er musste dringend nach Russland. Dazwischen lag Deutschland. Da ein Land, das mit Russland im Krieg stand. Und ja, da sagte sich Lenin, na gut, wir müssen hier sozusagen eine taktische Allianz mit dem deutschen Generalstab bilden. Eine taktische Allianz, die nur das einzige Ziel hat, ich muss nach Russland kommen mit meinen Leuten. Der deutsche Generalstab hat aber ein Interesse an mir, sagte sich Lenin. Wir, die Bolschewiki, sind nämlich die einzige Partei, die sagt, wir wollen sofort einen Friedensschluss mit Deutschland. Und Deutschland hatte nämlich damals ein Problem. Sie kamen nicht voran an der Westfront, mussten dringend die Truppen, die sie in der Ostfront stehen hatten, gegen Russland abziehen, um an der Westfront Durchbrüche zu schaffen. Also Deutschland hatte großes Interesse, dass es zu einem Friedensschluss mit Russland, zu einem Separatfrieden kommt. Und die einzige Partei, die das verkündete, das waren die Bolschewiki. Und drum gab es eben im deutschen Generalstab auch Leute, die sagten, wir setzen hier auf eine Revolutionsstrategie, um den Zarismus zu schwächen und um dazu einen Friedensschluss zu kommen. Und die auch gesagt haben, deswegen sind wir bereit, wir lassen den Lenin mit seinen Leuten durch Deutschland durch nach Russland fahren und wir geben ihnen sogar noch ein bisschen Gold dazu, dass sie dann auch ihre Presse, die Pravda und andere Propagandazeitungen rausbringen können. Tja, diese Geschichte brachte Lenin immer wieder den Vorwurf des Verrats ein. Aber ohne solche taktischen, nicht strategischen Allianzen geht es oft in der Revolution nicht. Ich meine, heute haben wir die Geschichte, dass die kurdischen Revolutionäre in Rojava in einer taktischen militärischen Allianz mit dem stärksten Imperialismus der Welt gegen den IS kämpfen. Und einer ihrer Anführer, Salih Muslim, sagte einmal, wir sind in einer taktischen Allianz mit unserem strategischen Gegner. Ja, und so machte es Lenin in dem Moment auch eine taktische Allianz mit dem strategischen Gegner, dem Imperialismus, um nach Russland zu kommen. Es waren nicht nur die Bolschewiki alleine, sondern auch Mitglieder des Jüdischen Bundes, also einer jüdisch-sozialistischen Organisation, weil es Lenin einfach auch wichtig war, sozusagen die Verantwortung auf ein paar mehr Schultern zu verteilen für diese Fahrt. Naja, und Lenin, während er da so im Zug saß, hatte eine Bombe dabei. Nein, keine richtige Bombe, das hätten die Deutschen nicht erlaubt, aber eine ideologische Bombe in Form einer Schrift, die in den gesammelten Werken dann drinstehen, als die Schrift über die nächsten Aufgaben des Proletariats in der gegenwärtigen Revolution oder kürzer bekannt als die April-Thesen. Die Szene, mit der hier der Eisenstein-Film diese ersten 10 Minuten endeten, das war das, wo Lenin diese Bombe gezündet hat, wo er eben am finnländischen Bahnhof in Petrograd ankam. Und es kam damals erstmal ein Marinekommandeur auf ihn zu, ein Sozialdemokrat, der sagte, oh, ich hoffe, du trittst jetzt in die provisorische Regierung ein, Lenin. Lenin schob ihn zur Seite und hat zu den Massen gesprochen und hat den dort versammelten Massen gesagt, was jetzt eigentlich wirklich zu tun ist. Und er hat erstmal gesagt, auch unter der provisorischen Regierung bleibt dieser Krieg ein imperialistischer Krieg, ein kapitalistischer Krieg. Es kann gar nicht anders sein. Und deswegen dürfen wir jetzt auch nicht sagen, wir machen jetzt Vaterlandsverteidigung. Die provisorische Regierung wollte ja den Krieg weiterführen und haben jetzt nur gesagt, ja, jetzt ist es ein revolutionärer Krieg, ein Krieg zur Verteidigung der revolutionären Errungenschaften. Und Lenin sagte, nein, das imperialistische System besteht weiter, also ist dieser Krieg selbstverständlich weiter ein imperialistischer Krieg und es kommt gar nicht in Frage, dass wir jetzt hier für diesen Krieg sein können. Und er hat dann aber auch, und da sage ich mal, das war eine scharfe Kritik auch gegen Teile seiner eigenen Partei, wo er die also sagten, wir können jetzt erstmal die provisorische Regierung kritisch unterstützen. Da hat er nämlich dann verkündet, nicht parlamentarische Republik. Eine Rückkehr von den Arbeiterdeputiertenräten, also den Sowjets, zu einer solchen parlamentarischen Republik, das wäre ein Schritt rückwärts. Sondern eine Republik von Arbeitern, Landarbeitern und Bauerndeputiertenräten im ganzen Land, von unten bis oben. Abschaffung der Polizei, der Armee, des Beamtentums. Entlohnung aller Beamten, die durchweg wählbar und jederzeit abwählbar sein müssen, nicht über den Durchschnittslohn eines qualifizierten Arbeiters. Das ist das Programm der Pariser Kommune, das Lenin hier jetzt für Russland verkündet hat. Und Lenin hat sozusagen nichts anderes gesagt wie alle Macht den Räten. Und er hat damit eigentlich ausgedrückt, wir müssen die Revolution weiterführen, weiterführen in Richtung Sozialismus. Man kann auch sagen, hier, Lenin hat hier, auch wenn er es anders formulierte, ein Programm übernommen, das Trotzki schon 10 Jahre vorher unter dem Namen Permanente Revolution entwickelt hat, nämlich eben diese Feststellung, die Bourgeoisie ist in Russland viel zu schwach, um ihr und zu feige vor allem, um ihren eigentlichen Aufgaben nachzukommen. Die sind gar nicht in der Lage, hier eine bürgerlich-demokratische Republik zu schaffen, weil sie viel zu viel Angst haben vor den Volksmassen, vor den Arbeitern und Bauern und drum viel lieber eigentlich mit dem Zarismus weitergemacht hätten. Und weil es so ist, müssen die Arbeiter im Bündnis mit den Bauern die Aufgaben der bürgerlichen Revolution, Landreform, Herstellung demokratischer Verhältnisse und so weiter übernehmen. Nur die Arbeiter werden sich nicht damit begnügen, jetzt erstmal ein neues Ausbeutersystem zu schaffen, in dem sie dann jetzt einfach als Lohnarbeiter schuften werden, sondern werden einfach die Revolution weitertragen. Und das hatte Lenin hier klar erkannt in dieser Rede oder in seinen April-Thesen und drum eben diesen Kurs ausgegeben, der ihm auch einer eigenen Partei erstmal den Vorwurf einbrachte: Ja, Lenin, denkst du, du bist jetzt Bakunin? Du bist jetzt ein Anarchist? Wie kommst du auf die Idee? Aber er hat darauf bestanden, wobei er gesagt hat, es geht nicht um die Einführung des Sozialismus als Tagesaufgabe. Aber wir müssen darum kämpfen, über den Übergang der Kontrolle, über die Produktion und über die Verteilung der Erzeugnisse durch die Sowjets. Ach ja, und Lenin hatte noch einen wichtigen Vorschlag. Das hat er ja schon während der Zugfahrt dort abstimmen lassen unter den um ihn versammelten Genossinnen und Genossen. Er hat gesagt: Wir brauchen jetzt einen neuen, klaren Parteinamen. Wir sind nicht mehr einfach nur die Bolschewiki innerhalb der russischen Sozialdemokratie, sondern wir müssen uns als das bezeichnen, was wir wirklich sind, als die Kommunistische Partei Russlands. Ja, Lenin setzte sich nach einem heftigen Kampf innerhalb der Bolschewiki mit dieser Linie durch. Es ist immer wichtig zu sehen, die Bolschewiki waren eine sehr, sehr demokratische Partei und Lenin war durchaus nicht immer in der Mehrheit. Und es wurde da kräftig drin gestritten und auch in den Spalten der bolschewistischen Presse wurden dann über solche Sachen gestritten. Das war also keineswegs eine monolithische Partei, wie man sie dann, ich sag mal, ein Jahrzehnt später vielleicht kennt, sondern es war ja wirklich eine Partei, in der demokratisch gestritten, aber eben auch gemeinsam gekämpft wurde. Ja, wir sind jetzt in einer Phase, die gemeinhin als Doppelherrschaft bezeichnet wird. Auf der einen Seite die provisorische Regierung, die ja eben eigentlich eine bürgerliche Regierung war, auf der anderen Seite die Sowjets. Nur muss man eben dazu sagen, in Wirklichkeit herrschten eigentlich nur die Sowjets. Die provisorische Regierung hatte keine echte Macht. Die Macht, die sie hatte, wurden ihr von den Sowjets geliehen. Die wurden ihr von den gemäßigten Sozialisten, den Menschewiki und den Sozialrevolutionären geliehen, weil die eben der Ansicht waren, jetzt müsste erstmal das Bürgertum herrschen, weil das der marxistischen Orthodoxie entspricht. Nur diese marxistische Orthodoxie damals, oder sagen wir der marxistische Dogmatismus besser, der wurde korrigiert. Der wurde korrigiert von den Massen selber. Von den Massen, die sich mit den Räten eben eine völlig neue Form der Volksvertretung geschaffen haben. Also es waren die unterprivilegierten Klassen, die hier sich eigene Organe geschafft haben für ihre eigene soziale und politische Emanzipation. Und mit der Bildung dieser Räte wuchs die Februarrevolution eben von Anfang an schon über ihre bloße bürgerliche Zielstellung, Parlamentarismus und so weiter hinaus und korrigierte selber ja, diese marxistischen Dogmatiker, die hier noch was anderes wollten. Und das Entscheidende war eben, im Februar bzw. März nach heutiger Zeitrechnung waren die Arbeiter, Soldaten und Bauern für drei Forderungen auf die Straße gegangen. Brot für die Hungernden, die Arbeiter, die Arbeiterinnen vor allem, Land für die Bauern und Frieden als die Bedingung, dass alle eben überhaupt wieder ein gutes Leben haben können. Und die provisorische Regierung war weder in der Lage noch willens, diese Ziele zu erfüllen. Man kann sagen, das eine, ja, der eine Teil der Regierung wollte diese Sachen gar nicht erfüllen, ja, weil sie selber mit den Großgrundbesitzern ins Bett gingen oder zu ihnen gehörten. Und der andere Teil, der sozialdemokratische Teil der Regierung, konnte diese Forderungen nicht erfüllen, weil sie eben im Bündnis mit diesen bürgerlichen Kräften und den Großgrundbesitzern standen. Und die Folge war dann, dass es im Land eben, es gab immer noch kein Brot, stattdessen eine Teuerungswelle, eine Lebensmittelknappheit. Die Arbeiter bekamen nicht mehr Rechte und schon gar keine Arbeiterdemokratie, sondern gegen Streiks wurde mit Aussperrungen vorgegangen. Und statt den Bauern Land zu geben, wurden die Bauern in Uniform in immer neue Offensiven gehetzt und mussten weiter an der Front sterben. Und dann im Sommer, im Juli, da langte es dann den Arbeitern und Bauern in den Räten. Da haben die dann immer mehr die Losungen der Bolschewiki aufgegriffen. In den Räten ertönt es immer öfter: nieder mit den kapitalistischen Ministern, alle Macht den Sowjets. Und es kam die Forderung von unten, von der Basis: wir müssen eine bewaffnete große Demonstration bilden und diese Ziele endlich durchsetzen. Und jetzt waren aber die Bolschewiki die Bremser, weil sie gesehen haben, naja, das ist vielleicht jetzt die Stimmung in Petrograd, aber im ganzen Land ist es noch nicht so weit. Noch, haben sie gesagt, haben wir nicht die nötige Mehrheit. Lenin warnte und hat gesagt, die Kraft reicht noch nicht für die Entscheidungsschlacht. Wenn wir jetzt losschlagen, dann geben wir damit der Konterrevolution nur Anlass, uns alle niederzuschlagen. Die warten doch nur darauf. Kerensky und die anderen warten nur darauf, dass wir jetzt so einen Fehler machen. Und Lenin schrieb, oder er schrieb dann, er sagte, jetzt von bewaffneter Demonstration zu sprechen, ohne eine neue Revolution zu wollen, das ist unzulässig. Die Arbeiter und Bauern in Petrograd wollten aber unbedingt auf die Straße gehen, wollten demonstrieren. Und dann haben die Bolschewiki gesagt, okay, dann stellen wir uns an die Spitze der Demonstration. Wir müssen einfach verhindern, dass es zu Provokationen kommt. Es gab eine Menge eingeschleuste Provokateure, Agenten. Es gab Angriffe auf die Demonstration. Aber dank der Ordner der Bolschewiki und ihrer Demoleitung ist es soweit erstmal gut gegangen. Aber es war tatsächlich jetzt, diese großen Demonstrationen waren ein Anlass, dass die provisorische Regierung und das noch viel mehr, das von den gemäßigten Sozialisten beherrschte Exekutivkomitee der Sowjets, dass die jetzt plötzlich zur Repression griffen. Die Sowjets, die immer noch eben von den gemäßigten Sozialisten beherrscht waren, stellten sich jetzt erstmal gegen die Bolschewiki, beschuldigten die Bolschewiki, deutsche Agenten zu sein. Und wir können sagen, in dem Moment endete eigentlich diese Periode der Doppelherrschaft. Die Bolschewiki wurden wieder in die Illegalität getrieben. Lenin musste nach Finnland, wo er jetzt dann erstmal die nächsten Wochen, Monate in einer Strohhütte, in einer Hütte mit Strohdach saß und sich einige theoretische Gedanken machte. Er schrieb ein heute immer noch sehr lesenswertes Buch mit dem Titel Staat und Revolution, das er nie ganz vollendete. Im Nachwort heißt es dann, ich breche jetzt hier ab, weil die Revolution geht weiter in Russland, ich muss zurück und es ist viel schöner, Revolution zu machen, als darüber zu schreiben. Aber in diesem Buch hat er eine entscheidende Lehre gezogen. Er hat gesagt, die Arbeiterklasse kann den bestehenden kapitalistischen Staatsapparat nicht einfach in Besitz nehmen, sondern sie muss ihn zerschlagen und einen eigenen Staat mit ihren eigenen Organen, nämlich einen Rätestaat, schaffen, um so ihre Interessen zu vertreten. Also es war gewissermaßen die Betriebsanleitung für die Oktoberrevolution, das, was danach kam, was Lenin hier in seiner Strohhütte erstmal geschrieben hat. In Russland selber ging die Kerensky-Regierung also jetzt richtig repressiv gegen die Bolschewiki vor. Und Kerensky ernannte dann als neuen Oberstbefehlhaber der Armee einen gewissen General Kornilov. Einer seiner Mitstreiter schilderte den Kornilov damals als einen Mann mit dem Herzen eines Löwen und dem Gehirn eines Hammels. Ja, und dieser uniformierte Trottel sozusagen, den wollte Kerensky dann als seinen Vollstrecker für die Repression nach innen, aber auch für die neuen Offensiven gegen die Deutschen nach außen haben. Gleichzeitig hat Kerensky aber erstmal eine sogenannte Staatsberatung eingerufen. Er berief also hier in Moskau, da fand das statt, alle möglichen Berufsverbände, Kapitalistenverbände, die Kirchen, das Offizierskorps, aber eben auch gewerkschaftliche Strukturen, Genossenschaftsstrukturen und andere, um sich hier eine Basis zu sichern. Und dort vereinbarten sie dann eigentlich das Programm der Gegenrevolution, das jetzt umgesetzt werden sollte. Und das lautete Auflösung aller Sowjets, aller Soldatenräte, Fortführung des Krieges bis zum Sieg und ein Ende der sozialen Reformen und Experimente und energischer Kampf gegen die Bolschewiki. Und während hier also diese konterrevolutionäre Versammlung stattfand, da wurde in Moskau plötzlich, ging das Licht aus. Und Trotzki hat dann gesagt, man hat die bolschewistische Hand am Stromschalter wahrgenommen. Ja, was war passiert? 400.000 Arbeiterinnen und Arbeiter in Moskau waren hier in einen faktischen Generalstreik getreten gegen diese konterrevolutionären Machenschaften. Allerdings war der General Kornilow jetzt nicht so ganz zufrieden damit, dass er jetzt hier der Vollstrecker des Sozialdemokraten Kerensky sein sollte, den er für ein Weichei hielt, weil Zivilist und so. Und Kornilow sagte, ich will lieber die ganze Macht haben. Und er setzte seine Leute in Marsch auf Petrograd. Er sagte, wir übernehmen die Regierung, die provisorische Regierung muss weg. Kornilow wollte die Monarchie wieder zurückhaben und wollte selber hier eine führende Rolle spielen. An der Börse stiegen die Kurse sofort an, als hier Kornilow mit seinen Horden eben auf Petrograd zumarschierte. Die britischen Imperialisten stellten ihm Panzerfahrzeuge und Fahrer zur Verfügung. Ja, die Bolschewiki fragten sich jetzt, was sollen wir jetzt machen? Jetzt marschiert hier dieser Unhold mit seinen Truppen, um eigentlich gerade jetzt den Ministerpräsidenten zu stürzen, der uns gerade in den Untergrund getrieben und eingesperrt hat. Lenin aus Finnland hat gesagt, keine Unterstützung für Kerensky, aber natürlich müssen wir gegen Kornilow kämpfen. Und ich will hier ein etwas längeres Zitat bringen, weil es eigentlich sehr gut die Strategie, oder in dem Fall die Taktik der Bolschewiki hier beschreibt, wie man mit dieser Situation umgeht. Lenin sagte hier, wir werden kämpfen. Wir kämpfen gegen Kornilow, ebenso wie die Truppen Kerenskys. Aber wir unterstützen Kerensky nicht, sondern entlarven seine Schwäche. Es wäre falsch anzunehmen, dass wir uns von der Aufgabe der Eroberung der Macht durch das Proletariat entfernt haben. Nein, wir sind dieser Aufgabe ganz erheblich näher gekommen. Aber nicht direkt, sondern von der Seite her. Und auch die Agitation muss momentan nicht so sehr gegen Kerensky gerichtet sein, wie indirekt gegen ihn, indem wir aktivsten, den alleraktivsten, den wahrhaft revolutionären Krieg gegen Kornilow fordern. Den Krieg gegen Kerensky, gegen Kornilow. Den Krieg gegen Kornilow muss man revolutionär führen, indem man die Massen hineinzieht, sie in Bewegung bringt, sie entflammt. Trotzki hat das Ganze etwas einfacher zusammengefasst. Also der Trotzki war damals im Gefängnis in Petersburg und einige Matrosen besuchten ihn dort, fragten, was sollen wir tun? Und er sagte, legt das Gewehr auf Kerenskys Schultern und schießt auf Kornilow. Denn wir erleben hier eine Taktik, ja, wie sie später Mao Zedong auch gegen den japanischen Imperialismus angewendet hat, als Mao sich damals eigentlich mit seiner Roten Armee, mit den Truppen Chiang Kai-sheks, also eigentlich seines bürgerlichen Gegners, mit dem er vorher noch im Kampf gelegen ist, zusammengeschlossen hat, um gegen die japanischen Imperialisten zu kämpfen, aber mit dem Ziel eben in diesem Kampf zu zeigen, dass die Rote Armee viel entschlossener, viel besser ist, weil sie eben revolutionäre Kampfmethoden hat und auf die Weise eben dann ja, hier die Massenbasis der bürgerlichen Truppen zu sich rüberziehen kann. Und so, diese Taktik wendeten hier die Bolschewiki eben auch an. Kerensky war tatsächlich auf die Bolschewiki jetzt angewiesen. Er musste sie aus dem Gefängnis rauslassen, er musste ihnen wieder erlauben, ja, sich zu bewaffnen, weil er hatte sonst niemanden, der ihn da entsprechend verteidigen konnte in der Situation oder der gegen die Putschisten kämpfen konnte. Ja, und die Bolschewiki fingen an, eine rote Garde aus Arbeitern zu bilden. 60.000 Arbeiter, die bewaffnet wurden. Diese Rote Garde, das war die zukünftige Armee des Oktoberumsturzes. Die Bolschewiki griffen aber auch zu den Mitteln eben ja, des proletarischen Kampfes. Es war nicht nur diese Bewaffnung der Arbeiter, sondern hier, Arbeiter demontierten Schienen, damit die Züge mit Kornilows Truppen nicht mehr rankommen konnten, dergleichen. Die Chauffeure, also die Lastwagenfahrer, stellten ihre Fahrzeuge zur Verfügung, um Truppen an die Front zu bringen. Aber die wichtigste Waffe, die die Bolschewiki anwandten, das war die Verbrüderung. Die Verbrüderung mit dem Gegner. Hier die Elite-Truppe von Kornilow, das war die berüchtigte wilde Division aus dem Kaukasus. Das waren also hier wilde Bergkrieger-Typen, die man sich rein optisch so vorstellen muss, wie hier diese Daesh-Kämpfer in Syrien. Und da schickten jetzt die Bolschewiki denen eine Delegation entgegen. Und diese eine Delegation von muslimischen Soldaten. Und an der Spitze der Delegation stand ein Enkel des berühmten tschetschenischen, kaukasischen Freiheitskämpfers Schamil. Und diese Gruppe hier, diese muslimischen Revolutionäre, haben also hier mit der wilden Division ja eigentlich nur kurz geredet. Und dann in dem Film, hier, wenn wir ihn weitersehen würden, sieht man es dann, dann fingen sie relativ schnell an zu tanzen und zu feiern und haben sich also verbrüdert. Die wilde Division dachte gar nicht mehr daran, weiter auf Petrograd zuzumarschieren, wandte sich von Kornilov ab und lief zu den Revolutionären eben über. Und der Kornilov-Putsch scheiterte tatsächlich an der fehlenden Unterstützung der Bevölkerung. Es fiel kein einziger Schuss oder fast kein einziger Schuss. Ein konterrevolutionärer Offizier hat sich am Schluss noch selber erschossen, als er in Gefangenschaft geraten ist. Aber das war der einzigste Schuss, der fiel. Die Bolschewiki hatten sich jetzt auch in den Augen der Massen als die tatkräftigsten Verteidiger der revolutionären Errungenschaften erwiesen. Und dieser gescheiterte Putsch hat gleichzeitig den Massen die Augen über den volksfeindlichen Charakter der Kerenski-Regierung geöffnet. Ich meine, es war Kerenski selber, der ja hier diesen Kornilov als Oberbefehlshaber eingesetzt hat und der ihm den Auftrag gab, gegen die Revolutionäre und die Räte vorzugehen. Und das zeigte sich hier jetzt eben ganz offen. Und es kam in der Folge zu einer Umgruppierung der Kräfte, auch in den Räten. In den Räten errangen dann erst in Petersburg, dann auch später in Moskau die Bolschewiki Ende September erstmals Mehrheiten. Also die anderen, die Sozialdemokraten, die Sozialrevolutionäre, kamen in die Minderheit. Die Bolschewiki hatten plötzlich in einigen Beschlüssen die Mehrheit der Delegierten hinter sich. Gleichzeitig rasselte das Russische Reich immer tiefer in eine gesamtnationale Krise. Wirtschaftszerfall, drohender Zusammenbruch der Staatsfinanzen. Es kam immer öfter zu Hungerunruhen, zu Massendesertionen an der Front. Ja, man kann sagen, die Bauern in Uniform, denen langte es einfach. Die kehrten individuell heim und fingen dann auch schon mal ganz individuell an, sich das Land zu nehmen, das sie gerne haben wollten. Es kam zu Landbesetzungen, es kam zu militanten Streikwellen und die unterdrückten Nationen im Russischen Reich riefen immer lauter nach Selbstbestimmung, nach Unabhängigkeit. Aber noch ist Kerenski offiziell Ministerpräsident. Er verhängte das Kriegsrecht gegen die aufständischen Bauern. Er versuchte, die Regierung noch einmal umzubilden. Aber wir haben eine klassische revolutionäre Situation, die sich ja dadurch auszeichnet, dass die Herrschenden nicht mehr so weitermachen können wie bisher und dass die Beherrschenden nicht mehr bereit sind, sich der Herrschaft zu beugen und so weiter zu leben wie bisher. Und in dieser Situation hat Lenin hier in seiner finnischen Hütte, wurde er sehr, sehr ungeduldig und hat zum Aufstand gedrängt. Er hat gesagt, jetzt, nachdem die Bolschewiki in den Sowjets die Mehrheit haben, zumindest in beiden Hauptstädten, in Petrograd und Moskau, da müssen wir endlich die Staatsmacht in die Hände nehmen. Also wir, also die Räte. Und er schrieb das an das Zentralkomitee. Die lasen das, die lasen diesen Brief und haben ihn verbrannt. Die haben Schreck bekommen und gesagt, nein, jetzt Aufstand kommt gar nicht in Frage. Und Lenin drohte, er drohte immer noch aus seinem finnischen Exil. Und er sagte, ich trete aus dem Zentralkomitee aus. Um dann direkt an die Parteibasis appellieren zu können. Dann bin ich jetzt nicht mehr gezwungen, mich hier den Beschlüssen des Zentralkomitees zu fügen. Nun, es war eine Drohung, er hat es dann nicht gemacht, aber er wäre bereit gewesen, also selbst da auszutreten, um seine in dem Moment noch Minderheitsposition direkt an der Parteibasis also auch zur Diskussion zu stellen. Und er kehrte dann, verkleidet als Priester, ohne Bart, aber mit Perücke nach Russland zurück, gegen das Anraten seiner Genossen. Und es kam am 24. Oktober zu einer neuen Zentralkomiteestagung, an der Lenin jetzt teilnehmen konnte. Er muss sehr auf die Leute eingewirkt haben. Er konnte die Mehrheit überzeugen. Das Zentralkomitee hat dann spät in der Nacht eine Resolution verabschiedet, wo es nur hieß, das ZK stellt somit fest, dass ein bewaffneter Aufstand unumgänglich und völlig herangereift ist. Und man beschloss ja noch keinen ganz konkreten Zeitpunkt, aber man sagte, kurz vor dem nächsten allrussischen Sowjetkongress soll der bewaffnete Aufstand stattfinden, damit man sich diesen Aufstand danach dann durch den allrussischen Rätekongress gleich demokratisch absichern lassen kann. Sinowjew, im Schweizer Exil Lenins engster Mitkämpfer, ja und Kamenev, die haben diesen Aufstandsbeschluss, die haben dagegen gestimmt. Die haben das für verfrüht gehalten. Und noch schlimmer, sie haben dann in einer nicht-bolschewistischen Zeitung, haben denen das verraten, haben denen den Aufstandsbeschluss verraten. Und Lenin tobte. Er sagte, das sind Streikbrecher, die müsste man eigentlich aus der Partei schmeißen. Aber der damalige Chefredakteur der Pravda, Josef Stalin, der hat gesagt, nein, das ist alles viel zu hart und eigentlich stehe ich hinter dem, was Sinowjew und Kamenev sagen. Also Stalin gehörte damals erstmal zu den Bremsern. So viel zur, ja, historischen Gerechtigkeit auch. Später wurde das von ihm selber anders dargestellt. Das Exekutivkomitee der Petrograder Sowjets hat dann gesagt, gegen eine drohende Offensive der Deutschen auch auf Petrograd müssen wir hier ein revolutionäres Militärkomitee bilden. Wir müssen sozusagen einen Stab aller militärischen Einheiten der Hauptstadt bilden, um uns verteidigen zu können. Und Trotzki bekam also diese Aufgabe, diesen revolutionären Generalstab sozusagen, dieses Militärkomitee zu bilden. Dem gehörte die Petrograder Garnison an, also die offizielle Armee, aber eben auch die Rote Garde. Und dieses revolutionäre Militärkomitee, das hier offiziell geschaffen wurde, eigentlich um die Verteidigung der Hauptstadt zu regeln, das war der Generalstab der Oktoberrevolution. Das war ein, ja, legal mit Hilfe der Räte gebildetes Organ zur Umsetzung des Aufstandsplanes, den die Bolschewiki beschlossen hatten. Den, ja, Anlass dafür gab dann eine gegenrevolutionäre Verschwörung von Offiziersschülern, die am 6. November die Druckerei des bolschewistischen Zentralorgans Rabotschi Put besetzten und das Telefonamt. Trotzki schickte seine roten Matrosen los, die sofort beides zurückeroberten. Und man kann sagen, eben indem hier das Telefonamt zurückerobert wurde, begann die Übernahme der Verwaltungsorgane durch die Bolschewiki bzw. durch die bolschewistischen Arbeiter und Soldaten. Dann eben am folgenden Tag um 14 Uhr erschien dann die Zeitung Rabotschi Put, deren Druckerei ja wieder befreit wurde, mit dem Aufruf zum Sturz der provisorischen Regierung. Alle Macht den Sowjets der Arbeiter, Soldaten und Bauern. Friede, Land, Brot. Diese Losung, die hier groß auf der Zeitung stand, das war das Programm der Oktoberrevolution. Kein langes Programm mit vielen Texten und so oder wie wir es heute oft auf Demonstrationen hören, sondern diese wenigen Worte, mit denen alle etwas anfangen konnten, in denen hier, ja, sag mal, 80, 90% der Bevölkerung eigentlich sich wiedererkennen konnte. Alle Macht den Sowjets, Friede, Land, Brot. Das war das Programm. Ja, Lenin drängelte immer noch weiter, weil noch war der Aufstand nicht da. Er sagte, es ist sonnenklar, dass jetzt eine Verzögerung des Aufstandes schon wahrhaftig den Tod bedeutet. Man muss um jeden Preis heute Abend, heute Nacht die Regierung verhaften. Ja, und in dieser Nacht ging es dann los, nach dem Plan, den die Bolschewiki eben im Revolutionären Militärkomitee unter Trotzkis Führung ausgearbeitet hatten, wurden Regierungsgebäude, Telegrafenämter, Bahnhöfe, die Zentralbank, E-Werke und so weiter besetzt. Und das ging alles ausgesprochen friedlich. An vielen dieser Logistikinstitutionen oder staatlichen Gebäude warteten schon die dort beschäftigten Arbeiter regelrecht darauf, dass hier die Rote Garde kam und haben ihnen die Tür geöffnet. Das Erstaunliche war, die Straßenbahn fuhr die gesamte Revolutionsnacht hindurch weiter. Ich habe gehört auch, dass irgendwo eine Opernvorführung stattfand, also die darin versammelte Bourgeoisie hat also auch erst sozusagen einen Tag später überhaupt erfahren, dass Revolution ist. Kerensky, der hat es früher erfahren, der ist dann in einem Luxuswagen der amerikanischen Botschaft geflohen. Der Rest seiner Regierung hat sich im Winterpalast des Zaren verschanzt. Und ja, am Nachmittag dieses Revolutionstages hat Lenin dann auf der Sitzung der Sowjets verkündet, er hat gesagt, die unterdrückten Massen werden jetzt selbst die Staatsmacht schaffen. Der alte Staatsapparat wird von Grund auf zerschlagen und ein neuer Verwaltungsapparat in Gestalt der Sowjetorganisation geschaffen werden. In Russland müssen wir jetzt den Aufbau des proletarischen sozialistischen Staates in Angriff nehmen. Also sein in den April-Thesen verkündetes Programm, das er dann auch in seinem Buch Staaten Revolution beschrieben hat, muss jetzt ganz konkret auf Russland umgesetzt werden. Und er sagte auch hier noch der Sitzung, naja, wir haben Verbündete und diese Verbündeten, das ist vor allem die Arbeiterbewegung in den anderen kriegsführenden Staaten. Also er hat seine Rede dort auch beendet mit den Worten, es lebe die sozialistische Weltrevolution, denn für Lenin war zu dem Zeitpunkt, so wie für alle Bolschewiki eigentlich ganz klar, Russland ist das schwächste Glied der imperialistischen Kette. Aber es ist nicht unbedingt das Land, das jetzt den Sozialismus als erstes aufbauen soll. Es ist das Land, in dem die Kette reißen soll. Aber dann muss die Revolution natürlich überschwappen auf die anderen, auf die weiter industrialisierten Länder, mit denen gemeinsam man dann den Sozialismus auch in Russland schaffen kann. So der Plan zumindest. Ja, um 21 Uhr gab dann der auf der Neva verankerte Panzerkreuzer Aurora seinen den berühmten Schuss ab, der das Signal zum Sturm auf den Winterpalast war. Also auch in dem Eisenstein-Film ist das ja so die eindrucksvollste Szene, wo hier diese Tausende dann auf diesen Winterpalast zustürmen. In Wirklichkeit war es vermutlich viel, viel weniger dramatisch. Der Palast wurde ja auch kaum verteidigt. Da waren einem nur ein paar Offiziersschüler und ein im Eisenstein-Film nicht allzu positiv gezeichnetes Frauenbataillon. Also dieser Sturm auf den Winterpalast war jetzt nicht ganz unblutig. Sechs Revolutionäre fielen, kein einziger der Gegenrevolutionäre. Und ja, dann waren die Minister im Knast. Und um 22:45 Uhr wurde der zweite gesamtrussische Kongress der Arbeiter- und Soldatendeputierten im Smolny, in einer ehemaligen Mädchenschule, eröffnet. Es gab 649 Delegierte, von denen die Bolschewiki 390 stellten, die Sozialrevolutionäre 160 und die Menschewiki nur 72. Der rechte Flügel der Sozialrevolutionäre und der Menschewiki sind dann auch gleich aus Protest gegen den Aufstand weggegangen. Und die anderen haben diskutiert und um 5 Uhr morgens dann beschlossen, Russland ist jetzt eine Räterepublik. Und dann in der nächsten Nacht ging es dann gleich weiter. Diese Räterepublik hat nämlich erstmal die dringendsten Versprechen eingelöst, die sie vorher den Arbeitern, Bauern und Soldaten gegeben haben. Das erste war die Proklamation an alle kriegsführenden Völker und Regierungen. Und hier bot Russland, erklärte, wir wollen sofort aus dem imperialistischen Krieg aussteigen. Der imperialistische Krieg ist das größte Verbrechen an der Menschheit. Wir sind bereit für einen sofortigen Frieden, ohne Annexion, ohne Kontribution, also ohne Zwangsleistungen. Wir sind bereit dafür, die Geheimdiplomatie abzuschaffen. Die Friedensverhandlungen müssen öffentlich vor den Augen der Arbeiterklasse, der Bevölkerung der ganzen Welt geführt werden. Und mit dieser Proklamation an die kriegsführenden Völker und Regierungen schied Russland eigentlich aus dem Völkermorden aus. Ja, der Krieg ging erstmal weiter, weil die Deutschen natürlich erstmal weiter Krieg führten und so. Das ist jetzt andere Sache. Aber das ist erstmal ganz wichtig, wenn wir heute auch immer wieder hören, russische Revolution, Völkermord am russischen Volk und so. Nein, die russische Revolution war erstmal ein gigantischer Friedensakt. Ein Bruch mit dem imperialistischen Krieg. Die zentrale Losung war, wir wollen Frieden. Das, man muss sagen, vorher sind Millionen russische Bauern an der Front gestorben und natürlich Millionen Soldaten, also Arbeiter in Uniform der anderen kriegsführenden Länder. Das war die Schlachterei der Kapitalisten, der Imperialisten, die beendet wurde durch die russische Revolution. Also das ist, denke ich, eine Lesart, die wir auch uns zu eigen machen müssen gegen diese ganzen ja, konterrevolutionären Darstellungen, wie wir sie jetzt in den letzten Wochen in der Presse mitbekommen haben. Ja, und die zweite Proklamation des Rätekongresses, das war das Dekret über Grund und Boden. Und das war die entschädigungslose Enteignung der Ländereien, also des Staates und der Großgrundbesitzer. Und das sollte an die Landkomitees, an die Bauernräte vergeben werden. Und da sehen wir, da machte Lenin hier einen, ja, man kann sagen, einen Kompromiss oder einen Trick. Eigentlich ist das kommunistische Agrarprogramm ja, dass man möglichst große LPGs, Kolchosen, wie auch immer wir es nennen wollen, schafft. Weil das einfach viel effektiver ist. Und weil dann der einzelne Bauer viel weniger arbeiten muss. Aber hier in Russland, diese ganzen Kleinbauern, die wollten erstmal selber genug Land haben, um davon leben zu können. Die wollten ihre eigene kleine Parzelle. Und da hat Lenin gesagt, wir können jetzt gar nicht unser Programm hier durchsetzen. Wir würden uns damit gegen 80% der Bevölkerung stellen. Und darum hat er gesagt, okay, wir übernehmen hier erstmal das Landprogramm der Sozialrevolutionäre, denn dann können wir auch einem Allianz bilden mit dem linken Flügel der Sozialrevolutionären Partei, die hier die Masse der kleinen Bauern eben vertritt. Das war also auch hier wieder so ein Schritt, ja, wie es Lenin öfter auch machte, dass er sagte, naja, manchmal müssen wir einfach mal einen Umweg machen, ja, ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück. Ähnlich war es dann auch in anderen Punkten, also das Dekret, was dann später kam, über die Rechte der Völker Russlands, wo also auch der Sowjetkongress sagte, ja, wir sind für das Recht auf Selbstbestimmung bis hin zur Lostrennung, bis zur Bildung eines eigenen Staates. Und natürlich, es ist kein kommunistisches Programm, möglichst viele kleine Staaten zu bilden. Aber es war den Bolschewiki, es war Lenin ganz klar, man wird das Vertrauen der unterdrückten Völker nur gewinnen können, wenn man ihnen erstmal die völlige Freiheit gibt, über ihr eigenes Schicksal abzustimmen. Ich meine, wir haben heute aktuelle Beispiele. Natürlich könnte man sagen, wenn der Barzani hier, dieser Feudalfürst in Kurdistan, über die Unabhängigkeit abstimmen lässt, dann wird es nur ein Barzanistan, ein übler Feudalstaat. Aber wenn man deswegen den Kurden jetzt verweigert, dass sie ein Referendum durchführt, ja, das wird doch nur den Wunsch noch stärken, sich unabhängig zu machen. Oder nehmen wir das Beispiel Katalonien. Ja, natürlich, die katalonische Bourgeoisie will einfach weniger Steuern an den Zentralstaat zahlen. Aber wir haben gesehen, wie Rajoy mit seinen Maßnahmen, mit seiner postfrankistischen Regierung, die sich genauso aufführt, es geschafft hat, dass heute wahrscheinlich wirklich eine Mehrheit für die Unabhängigkeit in Katalonien da ist. Also drum, wenn man eben will, dass die Völker zusammenhalten, dann muss man ihnen das Recht auf Scheidung geben. Und das machten die Bolschewiki, weil sie eben für den freiwilligen Zusammenschluss waren. Und das erste Land, das so auf die Weise auch wirklich ausschied aus dem Russischen Reich, war Finnland. Dort siegten dann zwar nach einem Bürgerkrieg die Gegenrevolutionäre, aber bis heute weiß Finnland, dass es seine Unabhängigkeit Lenin verdankt. Das einzige Lenin-Museum außerhalb der ehemaligen Sowjetunion findet sich bis heute in Finnland. Dann, ich komme langsam zum Schluss. Vielleicht noch interessant ist, ja, wir reden immer von der großen sozialistischen Oktoberrevolution, aber wenn wir uns die ersten Maßnahmen anschauen, das waren allesamt keine sozialistischen Maßnahmen. Das waren erstmal wirklich bürgerlich-demokratische Maßnahmen, die aber, und das ist entscheidend, mit den Mitteln des proletarischen Staates, des Rätestaates, der Massendemokratie, kann man sagen, umgesetzt wurden. Das war der 8-Stunden-Tag und die allgemeine Arbeitspflicht. Es waren Arbeiter- und Bauerntribunale, und es galt dann die alten Gesetze nur noch so weit, wie sie nicht von Revolutionären abgeschafft wurden und wie sie nicht dem revolutionären Gewissen und Rechtsbewusstsein widersprachen. Übrigens, ähnlich wurde mir in Rojava erklärt, wie man dort eine neue Rechtsordnung aufbaut. Da hieß auch, ja, wir behalten die alten Gesetze, das alte Strafgesetzbuch, aber nur so weit, wie es nicht dem revolutionären Bewusstsein erstmal widerspricht. Dann der Besitz an großen Mietshäusern wurde abgeschafft. Die Häuser wurden an gewählte Hauskomitees übergeben und natürlich in die Villen der Reichen zogen erstmal arme Familien ein. Das Bankwesen wurde zum Staatsmonopol. Also es wurde eine große Staatsbank gebildet, eine Maßnahme, die schon im kommunistischen Manifest ja als eine der allerersten Maßnahmen für der Revolutionäre genannt wird. Dann auch in den Fabriken gab es noch keinen Sozialismus, aber es gab das Dekret über die Arbeiterkontrolle. Also die Fabrikkomitees bekamen die Macht über die Produktion, über Kauf und Verkauf, über die Finanzen des Unternehmens. Aber noch waren die Fabriken erstmal nicht verstaatlicht. Das passierte erst im Sommer 1918 mit der Verstaatlichung. Und dass es dann überhaupt so etwas wie eine Planwirtschaft gab, das kam erst Ende der 20er Jahre. Das vergisst man heute oft, sehr oft. Also es gab ja sogar zwischendrin erstmal wieder, ja, auch wieder einen Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück. Ab 1921 die NEP, die neue ökonomische Politik, also wo die Bolschewiki auch sagten, wir müssen erstmal wieder gewisse kapitalistische Strukturen zulassen, damit die Wirtschaft sich entwickeln kann, damit die Produktivkräfte sich entwickeln können, aber natürlich letztendlich unter unserer Kontrolle. So müssen wir sozusagen den nächsten Schritt zum Sozialismus vorbereiten. Naja, und hier zu den weiteren Maßnahmen, die jetzt hier ja, die Räterepublik am Anfang machte. Wurde verkündet die völlige Gleichstellung zwischen Mann und Frau, die Zivilehe statt der kirchlichen Ehe, die Gleichstellung unehelicher Kinder. Es gab dann eine radikale Trennung von Staat und Kirche, von Schule und Kirche und es wurde eine Kulturrevolution begonnen, eine Alphabetisierung in einem Land, in dem, ich glaube, mehr als zwei Drittel der Bevölkerung Analphabeten waren. Ja, das waren ja sozusagen alles noch mehr oder weniger bürgerlich-demokratische Forderungen, aber eben getragen von den Räten. Und man kann auch sagen, später, als aus verschiedenen Gründen, ich kann es nur streifen, die Rätemacht infolge von Krieg, von Isolation, vom Tod vieler ihrer fortgeschrittensten Aktivisten und so zurückging und mehr eben die Macht der Partei darüber gestellt wurde. Selbst da war es eben auch so, dass eben hier diese demokratischen Ziele nicht wie heute hier im bürgerlichen Staat durchgesetzt wurden, nämlich im Wesentlichen eigentlich gar nicht und nur auf dem Papier stehen blieben, sondern sie wurden tatsächlich eben, ja, man kann sagen, mit proletarischen oder zumindest mit postkapitalistischen Methoden durchgesetzt. Und da müssen wir fragen, wo steht die Oktoberrevolution, was ist das Besondere? Warum feiern wir sie heute noch 100 Jahre später? Und warum hat die Bourgeoisie heute 100 Jahre später immer noch so viel Angst, so viel Groll auf diese Revolution? Da können wir sagen, alle anderen vorangegangenen Revolutionen haben nur eine Ausbeuterordnung durch eine andere ersetzt. Bürgerliche Revolutionen, wie es sie vorher gab, in Frankreich, in England und so, ja, die haben staatsbürgerliche Rechte hergestellt. Auch die bürgerliche Revolution 1918-19 in Deutschland. Staatsbürgerliche Rechte, das heißt auf dem Papier gleiche Rechte auch für die unteren Klassen, für die Arbeiter. Aber eben nur staatsbürgerliche. Keine wirkliche, keine ökonomische Gleichheit. Die Oktoberrevolution war die erste Revolution, die eben die Tür zur Verwirklichung der menschlichen Emanzipation, wie es Marx nannte, geöffnet hat. Menschliche Emanzipation, damit meinte Marx Befreiung von der ökonomischen Unfreiheit und Ausbeutung. Eine Schaffung von Bedingungen, in denen jeder Mensch seine eigenen Potenzen entwickeln kann und sich als gesellschaftliches Individuum entfalten kann. Die Oktoberrevolution hat dafür sozusagen die Tür aufgestoßen. Es gab verschiedene Gründe, warum das nicht alles eingelöst werden konnte. Wichtiger Punkt eben die Isolation, das Scheitern der Revolution im Westen, in den anderen Ländern, die Umzingelung Sowjetrusslands dann auch durch die Imperialisten, der Bürgerkrieg, der eigentlich zum Teil auch ein imperialistischer Krieg war. Dutzend imperialistischer Nationen haben ihre Expeditionskorps hingeschickt. Die Rückständigkeit des Landes, es musste ja erstmal ja, industrialisiert werden, entwickelt werden. Es war ja ein riesiges Agrarland gewesen. Das sind alles Gründe, die auf die längere Dauer dazu führten, dass eben diese Rätemacht bürokratisierte, dass es zu Deformationen kam, dass es später auch, ja, auch zu Verbrechen am Sozialismus, zu sehr viel Unrecht gegenüber auch Sozialisten, alten Bolschewiki kam. Das alles müssen wir sehen, aber dennoch, es mindert nichts daran, dass die Oktoberrevolution ein epochales Ereignis war, dass sie ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte aufgeschlagen hat, dass eben erstmals hier ja, die dort Herrschenden selber auch die Ökonomie in ihre eigene Hände nahmen, dass also nicht mehr nach dem kapitalistischen Profitsystem, sondern das probiert wurde auf politische Weise, auch die Ökonomie im Interesse der Masse der Bevölkerung zu entwickeln. Und was können wir heute aus all dem noch lernen, zum Schluss vielleicht? Ich denke, das eine ist, ja, es geht nicht darum, die Oktoberrevolution nachzumachen. Ich habe zwar irgendwo jetzt, ich glaube, Toni Negri war es, der sagte, die Zentralbanken heute, das sind die neuen Winterpaläste, die es zu stürmen gibt. Aber nein, ich meine, Blockupy macht sowas gerne in Frankfurt und so, das ist symbolisch. Ich denke, es geht nicht darum, hier neue Winterpaläste zu stürmen. Wir müssen sicherlich neue Wege zum Sozialismus suchen, ohne Dogma. Wir müssen so rangehen, wie es Lenin in dem Moment auch machte, als er eben brach mit den Dogmen. Das heißt nicht, dass wir den Marxismus über Bord werfen. Überhaupt nicht. Der ist das Werkzeug, das wir zur Analyse und zur Tat unabdingbar brauchen. Aber wir dürfen eben nicht an alten Schemen hängen bleiben, wenn die ganze Welt sich inzwischen geändert hat. Weiter ist entscheidend auch, ja, dass zwar es Revolten und auch bürgerliche Revolutionen durchaus geben kann, ohne die entsprechende Führung. Aber eine proletarische, eine sozialistische Revolution ohne Führung, ohne eine Partei oder Organisation, wie die beschaffen sein muss, können wir diskutieren. Das wird nicht funktionieren. Nochmal die Frage, war es ein Putsch? Nein, es war mit Sicherheit kein Putsch, weil es ja eben durch die Sowjets, die die Mehrheit der Bevölkerung repräsentierten, auch danach abgesichert wurde. Aber es war eben eine Verbindung eines Massenaufstandes, eines Aufstandes und der Massenbewegung. Und das geht nur mit einer entsprechenden Organisierung, die das in die Hand nimmt. Die revolutionäre Organisation muss hier die Geburtshelferin sein. Die Geburtshelferin der Revolution, die revolutionäre Organisation macht aber die Revolution nicht alleine, sondern sie verhilft ihr sozusagen abzulaufen. Und Trägerin der Revolution, das sind die unterdrückten Klassen. Die Arbeiterklasse, die Bauern, die anderen unterdrückten Bevölkerungsteile, die sich eben in den Räten dann eigene Machtorgane geschaffen haben. Ich denke, das sind alles bleibende Lehren für heute Wir sollten den Roten Oktober feiern, indem wir ihn eben fortsetzen, indem wir probieren, diese Lehren auf die heutige Zeit anzuwenden. Ja, vielen Dank für eure Geduld.